bin so skeptisch an das Thema herangegangen, dass ich festgestellt habe, dass die Begegnung Jesus mit Pilatus keine Begegnung ist, die Jesus mit einem Skeptiker hatte. Und das möchte ich euch erklären. Aber das nimmt nichts von dem, was das Gespräch ausmacht, was diese Begegnung ausmacht. Ich habe einfach einen anderen Schwerpunkt, beziehungsweise bin einfach zu einem anderen Ergebnis gekommen. Aber wir können von diesem genauso viel lernen. Bevor Jesus und Pilatus zusammentreffen, berichten uns die Evangelien ja von seiner Gefangennahme, von dem Verhör vor dem Hohen Rat, von dem Versuch des Hohen Rats und der Juden, der führenden Juden, Jesus durch falsche Zeugen zu belasten. Jesus schweigt zu diesen Vorwürfen. Dann lesen wir von der Frage des Hohenpriesters Kaiaphas. Das ist mehr ein Vorhalt als eine Frage. Ich zitiere hier: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das ist also der Schlusspunkt dieser ganzen Vorwürfe, des Versuchs, ihn einem Fehler nachzuweisen. Und Jesus antwortet: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Das lesen wir in Matthäus im 26. Kapitel. Damit war alles gesagt, damit war diese Gerichtsverhandlung in Anführungszeichen vor dem Hohen Rat beendet. Die Juden kamen zu dem Ergebnis, dass dies ein todeswürdiges Verbrechen ist, was Jesus hier von sich behauptet, und haben ihn, soweit sie es konnten, zum Tode verurteilt. Da sie aber das Todesurteil nicht vollstrecken konnten zur damaligen Zeit unter der römischen Herrschaft, mussten sie ihn zu Pilatus bringen. Die Begegnung Jesus und Pilatus wird uns auch, wie diese Vorgeschichte, in allen vier Evangelien berichtet. Matthäus 27, in Markus 15, in Lukas 23 und im Johannesevangelium im 18. Kapitel und im 19., auf das ich dann noch näher eingehen werde. In den ersten drei Evangelien sind die Berichte sehr ähnlich. Es wird erzählt, dass die Hohen Priester oder der Hohe Priester und der Hohe Rat Jesus zu Pilatus brachten, die Anklagepunkte wiederholten. Sie bezeichneten ihn zum Beispiel als Verführer der Nation, als jemand, der die Steuern verweigert hat. Er hat sich als König bezeichnet. Auch hier lesen wir bei Markus, Matthäus und Lukas, dass Jesus sich nicht verteidigt. Und es wird uns eigentlich von dem Gespräch zwischen Pilatus und Jesus nur die Frage des Pilatus überliefert: Bist du der König der Juden? Und die Antwort ist von Jesus: Du sagst es. Wir lesen weiter, dass Pilatus sehr erstaunt war über diese Anklagen und dass er auch wusste, dass die Juden aus Neid und Missgunst Jesus ihm vorgestellt hatten. Wir lesen weiter, allerdings nur im Lukas-Evangelium, dass Pilatus dann Jesus zur Prüfung dieser Anklagen zu Herodes schickt. Herodes war der König von Galiläa und zufällig in Jerusalem anwesend zu dieser Zeit. Herodes schickt ihn wieder zurück, ich gehe darauf nicht näher ein. Dann wird berichtet, dass die Ehefrau des Pilatus einen Traum hat, dies auch nur in Matthäus. Sie muss also gewusst haben von dieser Gerichtsverhandlung. Sie erzählt ihrem Mann, dass dieser Mann, Jesus, unschuldig ist und ich hatte seinetwegen einen schrecklichen Traum. Dann berichten alle drei Evangelisten übereinstimmend, dass Pilatus den Versuch unternommen hat, Jesus anstelle des Barabbas, eines Mörders, freizulassen, dass dieser Versuch letztlich gescheitert ist, dass Pilatus alle Verantwortung von sich geschoben hat und in Matthäus dazu gesagt wird: Ich wasche meine Hände in Unschuld. Pilatus wusste um die Haltlosigkeit der Anklagen der Juden. Er wusste, dass Jesus unschuldig war, will ihn losgeben, wie wir schon gehört haben, beugt sich aber letztlich dem Geschrei der Juden, des Volkes, nachdem er noch mehrfach Jesus dem Volk vorgestellt hat und gedemütigt hat und verurteilt ihn zum Kreuzestod. Ich fasse das so zusammen, weil ich zum Ausdruck bringen möchte, dass in diesen drei ersten Evangelien für mich jedenfalls nicht deutlich zu erkennen ist, wie Jesus mit Pilatus umgegangen ist. Und das ist ja das Thema dieses Vortrags. Da eben nur diese eine Frage und die eine Antwort, da kann man natürlich eine Menge reinlegen, überliefert ist. Aber im Johannesevangelium wird uns noch mehr berichtet. Und deshalb möchte ich näher darauf eingehen, weil hier wirklich ein Gespräch wiedergegeben wird. Ich lese deshalb diesen Abschnitt vor, zwar nicht nur das Gespräch, sondern auch das ganze Ereignis an sich, im Johannes 18, ab Vers 28 und dann bis ins 19. Kapitel, bis zum 16. Vers. Wir werden daran sehen, welches Umfeld da noch zum Tragen kommt, in welche Situation sich das abgespielt hat. Da schreibt der Apostel Johannes: Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Pascha-Fest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Litostros, so ähnlich auf Hebräisch Gabata heißt. Es war am Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, das ist euer König. Sie aber schrien, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Bevor ich näher auf dieses Gespräch eingehe, um die Frage zu behandeln, wie Jesus mit Pilatus umgegangen ist, möchte ich doch zu bedenken geben, dass das, was uns hier berichtet wird, eine Situation beschreibt, in der Jesus sich befindet, die nicht wiederholbar ist. Es ist eine Situation im Leben Jesu, eine sowohl geistliche als auch historische Situation, wo es um das Leben Jesu geht, um das Ende seines Lebens, um die Zeit vor seinem Tod, die sicherlich anders zu werden ist als viele andere Ereignisse, die wir im Neuen Testament lesen und die uns viel deutlicher als Beispiel dienen können, die wir viel deutlicher nachahmen können jetzt als seine Nachfolger. Und deshalb glaube ich, dass diese Begebenheit nur bedingt als Maßstab für uns zu sehen ist. Jesus hat sich meiner Meinung nach eben anders verhalten, als er sich vielleicht in einer anderen Situation verhalten hätte. Ich werde das noch erklären. Ich glaube, Jesus hätte sich eher so wie Paulus verhalten. Paulus, von dem lesen wir ja auch, dass er vor einem Prokurator, vor einem Statthalter stand, zum Beispiel vor dem Felix in der Apostelgeschichte 24. Und Paulus hat sich ganz anders verhalten, hat sich anders verteidigt. Ich möchte das nur als Beispiel kurz lesen, um deutlich zu machen, dass wir als Christen sehr wohl uns sowohl wie Jesus als auch wie Paulus verhalten können. In der Apostelgeschichte 24, die Verse 10 bis 23, Paulus wird dem Felix vorgestellt. Und nachdem die Anklage vorgetragen wurde seitens der Juden, heißt es dann, auf einen Wink des Statthalters erwiderte Paulus, da ich dich seit vielen Jahren als Richter für dieses Volk kenne, verteidige ich meine Sache voll Zuversicht. Wie du feststellen kannst, sind erst 12 Tage vergangen, seit ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um Gott anzubeten. Sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch anderswo in der Stadt dabei angetroffen, dass ich ein Streitgespräch mit jemandem geführt oder einen Aufruhr im Volk erregt hätte. Sie können dir auch nichts von dem beweisen, was sie mir jetzt vorwerfen. Das allerdings bekenne ich dir. Dem Weg entsprechend, den sie eine Sekte nennen, diene ich dem Gott meiner Väter. Ich glaube an alles, was im Gesetz und in den Propheten steht. Und ich habe dieselbe Hoffnung auf Gott, die auch diese hier haben, dass es eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten geben wird. Deshalb bemühe ich auch mich, vor Gott und den Menschen immer ein reines Gewissen zu haben. Nach mehreren Jahren bin ich nun zu meinem Volk gekommen, um Spenden zu überbringen und zu opfern. Als ich mich zu diesem Zweck im Tempel hatte weihen lassen, trafen mich, nicht mit einer Volksmenge und auch nicht bei einem Tumult, einige Juden aus der Provinz Asien. Sie müssten vor dir erscheinen und Anklage erheben, wenn sie etwas gegen mich vorzubringen haben. oder diese hier sollen doch selbst sagen, was für ein Vergehen sie herausgefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn der eine Satz, den ich in ihrer Mitte ausgerufen habe: Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute vor eurem Gericht. Wir sehen, es sind ähnliche Vorwürfe, die hier erhoben werden. Und auch wie Paulus sich äußert, äußert er sich in ähnlicher Weise wie Jesus. Und zwar, ich möchte nur eine Gemeinsamkeit hier herausstellen, beide stellen ihr Bekenntnis in den Mittelpunkt. Jesus bekennt, dass er der König der Juden ist, in dem Sinne, dass er der Messias ist. Und Paulus bekennt hier, dass er eine neue Hoffnung hat, die christliche Hoffnung, die Hoffnung auf den auferstandenen Jesus. Zurück zum Johannesevangelium. Bevor ich jetzt auf das eigentliche Gespräch komme, möchte ich kurz die Frage anschneiden, welche Charaktereigenschaften, welches Verhalten des Pilatus sind hier erkennbar in der Schilderung im Johannes und auch in den anderen, aber hier besonders. War er, wie das Thema, der Untertitel dieses Themas hier heute lautet, war er wirklich ein Skeptiker? Hat er sich Jesus gegenüber skeptisch verhalten, ausgedrückt? Ich habe im Duden nachgelesen, dass Skepsis Zweifel bedeutet, Bedenken, und zwar Bedenken aufgrund sorgfältiger Überlegung, Zurückhaltung, Ungläubigkeit, Zweifelsucht. Trifft das zu? Der Skeptiker, der neigt zum Zweifel, der ist misstrauisch, der wägt kühl ab. Können wir das von Pilatus sagen? Ich glaube, Pilatus war recht oberflächlich in dem, wie er mit Jesus umgegangen ist. Und die Frage, die wir im Vers 38 lesen, im 18. Kapitel des Johannesevangeliums, was ist Wahrheit, die er stellt, nachdem Jesus ihm erklärt hat, dass er geboren und dazu in die Welt gekommen ist, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, die ist aus meiner Sicht rein rhetorischer Art, denn wir lesen sofort, dass er keine Antwort erwartet, sondern es heißt, nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und so weiter. Er hat keine Antwort abgewartet, er konnte eigentlich mit dem, was Jesus gesagt hatte, nicht viel anfangen. Er hat nicht geprüft, er hat nicht weiter darüber nachgedacht. Er wollte diesen Prozess, der ihm offenbar unheimlich war, Prozess jetzt in Anführungszeichen, dieses Gerichtsverfahren, schnell hinter sich bringen. Er wusste um die Unschuld, wie wir schon gehört haben, des Jesus. Der konnte sich offenbar der Juden nicht erwehren. Er war nicht bereit, objektiv auf Jesus einzugehen, auf das, was ihm vorgeworfen wurde, obwohl er genug Zeit dazu hatte. Wir wissen, dass die Juden am frühen Morgen zu ihm gekommen sind. Wir wissen, dass er ihn erst noch zu Herodes geschickt hat, dass er viel Zeit hatte, bevor er letztlich das Urteil gesprochen hat. Und trotzdem wird uns nicht überliefert, dass er sich ernsthaft mit Jesus auseinandergesetzt hat, dass er gewisse Dinge für wahr angenommen hat, und Skeptiker ist zwar jemand, der zweifelt, aber der hat mir schon eine gewisse Grundlage, eine gewisse gemeinsame Grundlage mit dem, dem er sich auseinandersetzt. Ist einer, der abwägt, der überlegt. Das erkenne ich zumindest hier aus der Beschreibung dieses Ereignisses nicht. War er vielleicht ein Zyniker? Er hat ja oft diesen Begriff gebraucht, König der Juden. Wollt ihr den König der Juden haben? Man könnte also daraus entnehmen, er nimmt diesen Begriff und damit Jesus so ein bisschen auf die Schippe. Er versucht, ihn so abzubürsten, ihn zu verletzen. Nicht nur ihn, vielleicht auch die Juden, aber besonders Jesus. Der Zyniker ist ja jemand, der schamlos verletzt, der eine spöttische, bissige Einstellung hat. Und wie gesagt, das einzige Indiz, das aus diesem Text daraus hervorgeht, ist dieses ständige Wiederholen: Wollt ihr den König der Juden? Denkt doch, er hat sich, wie ihr sagt, er ist der König der Juden, dieses immer wiederholen. Aber ich glaube auch, das ist keine gute Charakterisierung von Pilatus. Er hat sich allerdings, und ich komme jetzt mal kurz auf Pilatus selbst zu sprechen, schon in gewisser Weise zynisch mit den Juden auseinandergesetzt oder sich ihnen gegenüber so verhalten. Wie wir wissen aus der Geschichte, war er Prokurator, also Landpfleger, oberster Richter in Judäa und auch Samaria. Und in der Zeit zwischen 26 und 36 nach Christus, in der er dort lebte, hat er die Juden mehrfach provoziert. Und zwar nicht nur die Juden als Volk, sondern die Juden als Gottgläubige, also in ihrer Religion. Er hat zum Beispiel, obwohl er seinen Amtssitz in Caesarea hatte, einen Truppenteil mit Feldzeichen des Kaisers, und für die Römer war ja Kaiser gleich ihr Gott, mit diesen Feldzeichen nach Jerusalem geschickt, ganz bewusst, um die Juden zu provozieren. Er wusste, dass Jerusalem für die Juden eine heilige Stadt war, dass sie das als Gotteslästerung auffassen mussten. Und trotzdem hat er es getan. Es war nicht notwendig. Er hat weiter aus dem Tempelschatz Geld genommen, um eine Wasserleitung zu bauen nach Jerusalem. Das haben die Juden ihm auch sehr übel genommen. Er hat Münzen prägen lassen mit der Abbildung eines römischen Kultgefäßes. Wir wissen nicht, ob es alles nur den Grund hatte, die Juden zu ärgern, aber letztlich hat er auf sie überhaupt keine Rücksicht genommen. Das zeigt auch, dass er sich mit ihrem Glauben an Gott überhaupt nicht befasst hat. Und vor diesem Hintergrund möchte ich behaupten, dass er sich auch hier mit Jesus von seinem Glauben her, von der Religion der Juden her, nicht näher befasst hat. Er war verhasst und korrupt und fürchtete vor allen Dingen, und das erklärt auch sein Verhalten hier, den Juden gegenüber, er fürchtete eine Anklage beim Kaiser Tiberius, zumal sein Förderer, der Kaiserberater Sejan, gestürzt war zum Zeitpunkt dieser Begebenheit hier und die Juden schon einmal, als es hier um die Feldzeichen ging, erfolgreich sich beim Kaiser über ihn beschwert hatten. Das wollte er vermeiden. Er war nur zu seinem Vorteil bedacht und wollte, wie schon erwähnt, jede weitere Auseinandersetzung mit den Juden vermeiden. Also, ich glaube, dass er weder als Skeptiker anzusehen ist, noch als Zyniker, sondern als einer, der nur zu seinem eigenen Vorteil bedacht war und der, wie wir nachher noch lesen, mit der Situation immer weniger fertig wurde, immer ängstlicher wurde und dem Jesus unheimlich war. Er spürte doch sicherlich schon anhand der nicht nachweisbaren Anklagen, dass er es hier mit keinem gewöhnlichen Kriminellen zu tun hatte. Jesus hat sich nicht verteidigt in dem Sinne, dass er nun eine große Verteidigungsrede hier hält. Er hat nicht um Gnade gefleht. Es ging ja schließlich um sein Leben bzw. um seinen Tod. So wie es sicherlich viele andere, die vor dem Prokurator gestanden haben, getan haben. Es war, und das muss Pilatus gespürt haben, keine normale Situation zwischen einem Richter, der da oben steht, und einem Angeklagten, der da unten steht, und dessen Rechte zwar im römischen System vorhanden waren, aber hier in diesem speziellen Gerichtsverfahren offenbar sehr eingeschränkt waren. Wir lesen auch hier im Johannesevangelium, dass Pilatus ihm die Frage stellt, bist du der König der Juden, im Vers 33. Vorher wird uns zwar nicht berichtet, dass die Juden diese Anklagen, von denen wir in den anderen Evangelien lesen, ihm vorgetragen haben, aber wir können davon ausgehen, denn sonst wüsste er ja nicht, dass sie ihn unter anderem deshalb anklagen, weil er sich als König der Juden bezeichnet hat. Und jetzt erleben wir hier einen Unterschied zu den anderen Evangelien, was die Antwort des Jesus betrifft. Der sagt nicht, wie in den anderen steht, du sagst es, sondern er antwortet mit einer Gegenfrage. Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Wenn wir die Situation jetzt nochmals ins Gedächtnis rufen, dass es hier um ein mögliches Todesurteil ging, dass das Verhältnis Richter-Angeklagter eben nicht so ist wie heute, damals, dann ist das schon ungeheuer, dass hier ein Angeklagter den Richter, der ihn zu den Vorwürfen befragt, die ihm zu Ohren gekommen sind, dass dieser Angeklagte den Richter mit einer Gegenfrage entgegenübertritt. Und Jesus verbindet sicherlich damit nicht ein Opponieren oder ein Infragestellen des Ganzen, sondern er macht das unter anderem auch deshalb, weil er Pilatus testen will. Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Und mit der Antwort, die er dann erwartet, wird er feststellen, ob Pilatus sich mit ihm, sowohl als Mensch, als auch in seiner Rolle überhaupt jemals befasst hat. Wir lesen ja nicht davon, ob Pilatus ihn überhaupt kannte, Jesus als Rabbi kannte, als Lehrer, der durch Palästina gezogen ist. Wir können allerdings unterstellen, dass er ihn nicht als Gefahr angesehen hat für sich selbst, für das römische System, also nicht als Revolutionär oder ähnlich. Sonst hätte er von ihm gewusst und hätte sicherlich auch einiges anderes zu sagen gehabt. Jesus will wissen mit dieser Gegenfrage, ob sich Pilatus über ihn eine eigene Meinung gebildet hat. Und die Antwort des Pilatus zeigt dann im nächsten Vers, im 35., dass er diese Frage nicht beantworten will. Denn er antwortet auf diese Frage von Jesus mit einer weiteren Frage. Bin ich denn ein Jude? Bin ich denn ein Jude? Was kümmert mich das? Er will die Frage nicht beantworten. Damit will ich nichts zu tun haben. Jesus ist ihm lästig. Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Schloss, ich will mich dazu nicht äußern, ob ich dieser Meinung bin oder ob ich das nur übernommen habe von den anderen. Was hast du getan, fragt er dann. Und dann kommt das Bekenntnis von Jesus: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Er bekennt sich zu dem Vorwurf: Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Er bekennt sich dazu und er erklärt auch gleichzeitig, dass es hier nicht um ein weltliches Königtum geht, dass es an sich auch nicht um einen Vorwurf geht, der in Paragraphen oder andere Dinge zu fassen ist. Es geht hier um keinen kriminellen Taten oder ähnliches. Das macht er ganz klar. Er bekennt, er spricht von seinem Reich. Er macht seine Göttlichkeit und seine Vollmacht deutlich und in einer ruhigen und souveränen Art. Er ist furchtlos, er scheut sich nicht und da er keine Todesfurcht hat, erweckt er sicherlich ein Gefühl in dem Pilatus, das seine Angst noch größer werden lässt. Denn er hat meiner Meinung nach nicht nur Angst vor den Juden, die da draußen stehen und den Tod von Jesus fordern, sondern er hat letztlich auch Angst vor Pilatus. Pilatus, bitte? Vor Jesus, Entschuldigung. Ja. Angst vor Jesus. Und Pilatus begreift nicht, denn er fragt, also bist du doch ein König? Und Jesus wiederholt das nochmal und ergänzt, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Er ergänzt dieses Bekenntnis zu seiner Rolle, zu seiner Mission. Und er sagt dann in einer ganz neutralen Art, die Pilatus nicht angreift: Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Auch Pilatus hätte die Möglichkeit gehabt, Jesus so zu erkennen. Sicherlich hätte er sich mit ihm näher beschäftigen müssen. Aber auch Pilatus hätte die Möglichkeit gehabt, wie jeder Mensch auch heute, die Wahrheit zu erkennen und auf Jesus zu hören. Es ist keine Wertung, die Jesus hier vorträgt. Es ist ein Angebot auch an Pilatus. Dann schließt dieses Gespräch, dieses erste Gespräch mit der Frage, was ist Wahrheit? Pilatus will die Antwort nicht hören, geht wieder hinaus. Dann lesen wir im 19. Kapitel, ab Vers 9, noch den Rest dieses kurzen Zusammentreffens zwischen Jesus und Pilatus, des Gesprächs. Da heißt es von Pilatus, er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher stammst du? Er wollte nun nicht wissen, aus welcher Gegend er kommt, sondern wer bist du wirklich? Was ist mit dir? Denn wir vorher lesen im 8. Vers, dass Pilatus noch ängstlicher wurde, nachdem er nun Jesus hat geißeln lassen, ihn den anderen vorgestellt hat und dann wieder reinkam. Dann müssen wir unterstellen, dass diese Frage nun in einer gewissen Art, nämlich unwirsch, gestellt wurde. Nun erklär doch mal endlich, woher kommst du, was ist mit dir? Er wollte der Sache ein Ende setzen. Jesus antwortet ihm darauf nicht. Dann wird Pilatus offensichtlich ärgerlich und sagt, du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Er spielt jetzt also seine Rolle aus, die er innehat, die des obersten Richter, des Herrn über Leben und Tod, in dem Sinne. Und die Antwort von Jesus lautet, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Obwohl Jesus hier ganz deutlich macht, dass Pilatus keine Macht über ihn hat, dass da jemand ist, Gott, der eigentlich Macht hat, habe ich den Eindruck, dass er das nicht überheblich sagt, sondern einfach so in den Raum stellt. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Auch Pilatus wusste, was mit von oben gemeint ist. Und ich betone das, dass hier keine Überheblichkeit zu erkennen ist, weil wir aus diesem Gespräch auch etwas für uns mitnehmen sollen. Da komme ich dann noch darauf zurück. Wie ist Jesus nun mit Pilatus umgegangen? Wir haben schon festgestellt, dass man ihn unterschiedlich charakterisieren kann. Und ich habe dann drei Punkte oder drei Schlüsse aus diesem Gespräch gezogen, aus diesem Umgang mit Pilatus. Einmal hat sich Jesus in dem Wissen um Gottes Plan für ihn selbst, für ihn als seinen Sohn, der dieser Situation vor Pilatus völlig untergeordnet. Er hat nicht opponiert dagegen, er hat nach dem Gebet im Garten Gethsemane ja diesen Weg völlig angenommen, sich diesem Leben und Sterben völlig untergeordnet, und das drückt sich auch hier aus. Das meinte ich vorhin damit, dass man diese Situation sicherlich als einmalig anzusehen hat und für uns nicht nachvollziehbar in dem Sinne. Zweitens war Jesus auch in dem Wissen um seine Auferstehung, ohne jede Furcht, ohne jede Todesfurcht. Und das hatte zur Folge, deshalb konnte er so souverän reden, so ruhig reden, dem Pilatus noch Dinge sagen, die der gar nicht erwartet hat, der konnte bezeugen. Das hatte zur Folge, dass Pilatus allein durch diese fehlende Furcht schon die göttliche Macht gespürt hat, die von Jesus ausging. Das Dritte ist, er ist auf die haltlosen Vorwürfe der Juden nicht eingegangen, sondern hat sich auf das Bekenntnis beschränkt, das Bekenntnis zu seiner Aufgabe in dieser Welt, zu seiner Mission, aber hat dieses Bekenntnis ganz deutlich gemacht. Er hat dazu gestanden und er hat es noch erläutert. Und wenn wir uns jetzt fragen, ob wir von diesem Verhalten, was Jesus uns hier vorgelebt hat, lernen können, trotz der Einmaligkeit dieser Situation, dann kann ich mich auf diese drei eben genannten Punkte beziehen. Zum Ersten, nichts geschieht in unserem Leben ohne den Willen Gottes. Nichts geschieht. Wir kommen sicherlich nicht in so eine Situation, aber es gibt verfolgte Christen, die sich ähnlich verantworten müssen. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Das sollen wir wissen und müssen wir wissen. Das hat uns Jesus hier auch gezeigt. Das Zweite, wir brauchen vor niemandem Angst zu haben in dieser Welt. Vor niemandem. Auch nicht vor dem, der praktisch über unser Leben oder über unser Tod, menschlich gesprochen, entscheidet. Auch in der Verfolgung nicht. Und wir müssen, oder ich bewundere die Geschwister, die uns auch da ein Beispiel sind, wenn wir von ihnen lesen in vielen Schriften und Berichten und Büchern. Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben. Und das Dritte ist, egal was man uns vorwirft, egal wie man uns behandelt, es ist wichtig und unbedingt notwendig. Wir sollen aus freien Stücken, und wir werden das auch tun und können, unseren Herrn, unseren Glauben und unsere Hoffnung bekennen und bezeugen. Das ist das, was wir immer tun können, egal wie es uns ergeht und wo wir stehen. Wir drücken damit nicht nur aus, dass wir zu Jesus gehören, wir drücken damit nicht nur aus, dass wir keine Angst haben, sondern wir erreichen, wie wir hier an dem Verhalten des Pilatus sehen, auch wenn das Ergebnis nicht so ist, wie es sein könnte, wir erreichen, dass der andere sich Gedanken macht, dass der andere spürt, dass da eine Macht ist, gegen die er nichts tun kann. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Es hat niemand Macht über uns als Menschen, die ihm nicht von oben gegeben wäre, die Gott nicht zugelassen hat. Amen.